Wenn es jetzt dazu kommt, Sie sehen eine Katze und müssen an Ihre Tante Elisabeth denken, dann erleben Sie eben, dass Sie in diesem Moment diese Assoziation haben können, weil Sie so sind, wie Sie sind. Ich kann sie haben, weil ich der bin, der ich bin, mit dieser Biografie.
Jörg Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr gerade, es wird ja gerade so ein bisschen wärmer, stellt euch mal vor, durch die Gegend lauft und ihr lauft an einem Rosenbusch vorbei und ihr riecht das und der Geruch erinnert euch auf einmal an einen Urlaub in der Kindheit. Oder ihr müsst an was ganz anderes denken, an einen Film, den ihr neulich gesehen habt oder so. Dann habt ihr gerade eine Assoziation. Also eine Sache passiert und ihr müsst irgendwie an was ganz anderes denken. Und mein heutiger Gast sagt, das sagt viel über unser Selbstbewusstsein und unsere Individualität. Denn er hat gerade bei Suhrkamp das Buch Assoziation, das Erlebnis der Individualität veröffentlicht. Und ich freue mich jetzt sehr, mit ihm darüber zu sprechen. Schönen guten Tag, Lambert Wiesing.
Ja, auch guten Tag von meiner Seite.
Sie sind Professor für Philosophie und Inhaber des Lehrstuhls für Bildtheorie und Phänomenologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Und Sie sind Phänomenologe. Und mir ist aufgefallen, jetzt in Vorbereitung des Gesprächs, dass wir hier im Podcast noch keine Folge über Phänomenologie hatten. Also über so ein paar Gebiete der Philosophie gab es so einzelne Folgen, Hermeneutik zum Beispiel. Und deswegen ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen etwas aufzuholen für uns alle und für die Hörer und Hörerinnen des Podcasts. Wie sind Sie denn erstmal vielleicht zur Philosophie gekommen? Das ist ja immer so die erste Frage. Und dann zur Phänomenologie.
Gut, zur Philosophie kommt man wie fast alle, die so anfangen, Philosophie zu studieren, dass einem auf einmal Fragen interessant erscheinen, die eben in einem anderen Fach nicht thematisiert werden. Und so bin ich zum Philosophiestudium gekommen. Das war in Münster. Und das war sicherlich auch einer der Gründe, wieso ich zur Phänomenologie gekommen bin. Denn in der Zeit, wo ich in den 80er Jahren an der Universität in Münster studiert habe, war das Institut für Philosophie da seinerzeit sehr von Phänomenologen bestimmt. Der bekannteste meiner Lehrer war sicherlich Hans Blumenberg, aber auch Ferdinand Fellmann und Manfred Sommer. Bei Herrn Fellmann habe ich promoviert. Und also insofern war mir das phänomenologische Umfeld durch mein Studium gegeben.
Mhm. Und was hat Sie daran gereizt, sich dem dann näher zu widmen?
Also das, was mich an der Phänomenologie fasziniert und warum ich sie für die interessanteste Philosophieströmung halte, ist der Umgang mit Skepsis. Also wenn wir unter Skepsis verstehen, dass sich Wahrheitsansprüche nicht begründen lassen, also nicht sagt, es gibt keine Wahrheit, sondern man dran zweifelt, dass Wahrheitsansprüche möglich sind. Etwas, was wir aus dem Kartesianismus in radikalster Form kennen, dass dann die Subjektivität, das eigene Erlebnis als Erlebnis übrig bleibt. Das sind Gedanken, die mich immer fasziniert haben. Und ich glaube, die Phänomenologie ist im 20. Jahrhundert eine so interessante Philosophieform geworden, weil sie eine bestimmte Umgangsform damit pflegt. Nämlich, dass sie nicht versucht, Skepsis zu überwinden und eine dogmatische Position zu entwickeln, sondern das Erlebnis als Erlebnis beschreibt, um in dem Erlebnis ja notwendige sichere Strukturen zu finden. Wir werden ja sicherlich heute auf das Assoziationserlebnis zu sprechen kommen, an dem man das dann unter anderem vorführen kann. Phänomenologie ist eben ein Philosophieverständnis. Und ich glaube, im 20. Jahrhundert, zumindest wenn wir uns an die universitäre Philosophie halten, es gibt ja auch immer außeruniversitäre Philosophie, gibt es gar nicht so viele. Ich glaube mal, der allergrößte Teil, ich sage jetzt mal so über 95-96% dessen, was an Universitäten im europäischen Raum praktiziert wird, ist entweder sprachanalytische Philosophie oder eben Phänomenologie. Und es geht also hier nicht, es ist nicht eine Richtung wie Ästhetik, also ein Thema, sondern ein Verständnis von Philosophie, und zwar dass wenn man an einer Sicherheit, an einer epistemischen Besonderheit interessiert ist, man sich dem Phänomen, das heißt dem Erlebnis in seiner Erlebnisqualität zuwenden sollte. Denn da können wir uns nicht täuschen. Also wir haben ein Philosophieverständnis, was zum Beispiel anders als wir es von Kant kennen, der letztlich sagt, ja, Philosophie ist die Beantwortung der Frage, was ist der Mensch, haben wir hier die Tradition, die es aber immer in der Philosophie gab. Philosophie ist das Suchen und Streben nach sicherer Erkenntnis. Und das kann man eben, indem man sich zurückzieht, auf eine Beschreibung der eigenen Erlebnisse. Aber nie in der Absicht, wie vielleicht ein Roman oder ein Kunstwerk, ja, die Erlebnisse so darzustellen, dass sie nur in meiner individuellen Weise, wie ich sie erlebt habe, deutlich werden, sondern man versucht, in den Erlebnissen notwendige Strukturen herauszusuchen.
Und dieses, das merkt man auch bei ihm jetzt in diesem, auch in dem neuen Buch, dass es am Anfang so eine ganz starke, ja, man hat das Gefühl, so nochmal auch Verteidigung wieder der Phänomenologie gibt oder ein Angriff vielleicht der Erkenntnistheorie oder so, hat man das Gefühl. Also, dass diese ganze Idee, was ist das Ding an sich und wie könnte etwas begründet sein, die Begründung, Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis, dass das quasi ihr Thema und das Thema der Philosophie allgemein, also der Phänomenologie in ihrem Sinne nicht ist.
Ja, das stimmt. Das war das, was ich versuchte eben so ein bisschen zu skizzieren. Phänomenologen sind durch und durch Skeptiker, regelrechte Pyrrhonäer, also radikale Skeptiker. Sie haben Zweifel, dass wir die Fragen der Philosophie, jetzt nicht die Fragen der Physik oder die Fragen der Chemie oder so etwas, dass wir die Fragen der Philosophie ja beantworten könnten mit Erkenntnissen und ziehen sich deshalb eben, da haben Sie vollkommen recht, zurück auf das eigene Erlebnis und stehen damit in einer Konfrontation, Edmund Husserl, der Vater der Phänomenologie, hätte gesagt, zu Theorien. Der Begriff der Theorie ist in der Phänomenologie eher negativ konnotiert, weil wir versuchen, etwas zu erklären, was wir doch nicht letztlich erklären können, insbesondere wenn es um Bewusstsein geht. Die Phänomenologie arbeitet mit dem Gedanken, dass eben Bewusstseinsphänomene, und dazu gehören ja auch Assoziationen, nicht erklärt werden können, warum wir sie haben. Das schaffen wir nicht. Da können Geschichten erzählt werden. Ja, da haben wir viele Mythen, Produktionsmythen, ob ein transzendentales Ich, ein Gehirn, meinetwegen auch ein Gott. Diese Geschichten über die angebliche Entstehung, die ja mit Unterstellungen arbeiten, werden in der Phänomenologie abgelehnt. Das ist richtig.
Mhm. Wie ist es dann aber nicht auch eine Theorie, was Sie aufstellen? Also wenn Sie jetzt sagen, man wehrt sich gegen Theorien, dann ist doch auch die Beschreibung dessen, was ich erlebe und das dann so zu abstrahieren, dass es irgendwie einen Allgemeingültigkeitsanspruch trotzdem haben kann, ja auch eigentlich eine Theorie.
Ja, da sollte man vielleicht nicht so sehr an dem Wort hängen, wenn man es in dem Sinne verwendet, wie es Husserl, der Vater der Phänomenologie, verwendet hat, dann würde er Wert darauf legen, dass es keine Theorie ist, weil er Theorie mit Erklärung gleichsetzt. Mit Erklärung durch Instanzen, die das Phänomen, was wir erleben, erklären können. Wenn man jetzt Theorie ja so im Sinne einer theoretischen Überlegung versteht, wäre es natürlich auch eine Theorie. Ja, das ist richtig. Aber man versteht ja, was damit gemeint ist. Also es ist übrigens ganz und gar nicht ein Gedanke, der nur von Edmund Husserl verteidigt worden ist, wenn etwa der Ludwig Wittgenstein sagt, alle Erklärung muss fort und nur Beschreibung an ihre Stelle treten. Dann könnte man dafür auch sagen, alle Theorie muss fort und nur Phänomenologie an ihre Stelle treten. Mhm. Dann merkt man, dass dieses, ja, dass die, wenn die Erscheinungen, die Phänomene als Phänomene betrachtet wird, ja, und nichts dahinter angenommen wird, die Erscheinungen sind die Lehre selbst, das sind Überlegungen, die wir auch bei Goethe finden, dass das phänomenologische Denken eine sehr verbreitete Position innerhalb der Philosophie ist, ja.
Hm. Ja, mir wahrscheinlich damals im Bachelorstudium bei der Ethnologie am stärksten begegnet, wo es auch immer darum ging, so man soll das Was und das Wie beschreiben, aber nicht nach den Gründen suchen. Das waren wahrscheinlich auch späte noch Ausformungen von phänomenologischen Ideen. Warum, vielleicht können Sie das nochmal erklären, denkt man in der Phänomenologie denn, es kann gar keine Erklärungsansätze geben, weil wir haben ja offensichtlich, und in Ihrem Buch geht es ja jetzt um Assoziation und Sie wehren sich ja auch schon am Anfang des Buchs eigentlich dagegen, das irgendwie so zu psychologisieren oder dass wir sagen würden, naja, das ist unser Unterbewusstsein und das lenkt uns oder so, sondern es geht darum, das zu beobachten, bei dem wir tatsächlich dabei sind, wenn wir denken und wenn wir Assoziation haben. Nun haben wir ja einen riesengroßen wissenschaftlichen Apparat, der psychologisch und klinisch und in den Neurowissenschaften versucht rauszufinden, warum Menschen wie handeln und Menschen so denken, wie sie denken. Ist das alles Quatsch oder ist das alles philosophisch quasi irrelevant für das, was Sie machen?
Nun, ob es Quatsch ist, entscheidet sich daran, ob dort etwas behauptet wird, was mit einer Prognostik verbunden ist. Ja, wenn wir über Phänomene sprechen und diese Phänomene erklären, indem wir etwas unterstellen, etwas annehmen, was hintergründig dafür verantwortlich ist, dass die Phänomene so sind, wie sie sind, dann ist der entscheidende Punkt oder die entscheidende Frage, erlaubt diese Modellannahme, also dieses Konstrukt, was angenommen wird, um das Phänomen zu erklären, erlaubt dieses Konstrukt, diese Modellannahme eine Prognose und eine Vorhersage. Dann sind wir im Bereich des Modellierens und Modelle sind nicht wahr oder falsch, sondern praktisch oder unpraktisch. Erlauben Prognosen oder keine Prognosen. Auf dem Gebiet des Bewusstseins haben wir es mit vielen, vielen Modellannahmen zu tun, die ja keine Prognosen erlauben. Und das wird dann aus meiner Sicht bedenklich. Es wird eben sehr viel über das Bewusstsein erzählt, was man nicht begründen kann.
Und warum ist die Prognostik? Also weil viel wird ja auch einfach zur Erklärung benutzt. Da muss ja gar nicht unbedingt prognostiziert werden, aber es wird gesagt, deswegen hat jemand wahrscheinlich so gehandelt.
Erstmal ist ja schon wahrscheinlich so gehandelt eine Erklärung von so Margin, von so, ja, wie soll ich mal sagen, geringschätzenden Anspruch. Ja, dafür brauchen wir überhaupt gar keine Theorie. Jemand hat wahrscheinlich so gehandelt. Und wenn man sagen möchte, man erklärt etwas mit etwas, von dem man aber keinen eigenen, ja, phänomenalen Zugang hat. Ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel. Wenn wir sagen, ich sehe jetzt eine Farbe, sagen wir rot, blau, grün oder eine andere Farbe. Und dann sagt jemand Ihnen, ja, das erkläre ich Ihnen mit Lichtwellen. Dann ist es eine Erklärung, die sehr viele Vorhersagen erlaubt in dem Bereich der Optik, mit dem wir Instrumente bauen können, mit dem wir Optik betreiben können. Aber das Erlebnis der Farbe ist keine Lichtwelle. Sie sehen keine Lichtwellen. Und das ist etwas, wo die Phänomenologie immer wieder das Erlebnis als Erlebnis in der ersten Person Singular stark macht. Sie hatten eben gesagt, dass Sie vielleicht im Bereich der Ethnologie mit phänomenologischen Überlegungen Kontakt hatten. Da würde mich einfach interessieren, welche das waren. Denn das besondere Merkmal der Phänomenologie ist ja, dass sie aus der ersten Person Singular-Perspektive passiert. Ich beschreibe, wie ein Erlebnis für mich ist und hoffe, durch diese Beschreibung an diesem Erlebnis notwendige Merkmale herausarbeiten zu können. Und das Ganze ist getragen von dem Wunsch nach Erkenntnissen, nach Gewissheit, nach originärer Anschauung, die uns zu Überlegungen führen, die einen solchen Sicherheitsstatus haben, wie wir ihn ansonsten nicht haben. In theoretischen Überlegungen.
Ja, sehr interessant. Ja, dieses Ich. Aber es gibt in der Ethnologie so eine irgendwann, ich glaube in den 70ern kommt das Writing Culture, wo sich die Ethnologen und Ethnologinnen dann selber quasi, während sie im Feld sind, auch reflektieren quasi, wie sie das erleben. Und das ist dann auch sicherlich hängt das auch ein bisschen damit zusammen. Vielleicht können wir mal anfangen, über Ihr Buchprojekt dieses Projekt dieser drei Bücher zu sprechen. Denn Sie haben ja nicht nur dieses Assoziationenbuch jetzt geschrieben, sondern steht ja in einer Reihe von phänomenologischen Abhandlungen, die immer einen anderen Fokus hat. Aber es geht schon immer um das, wie hier jetzt auch der Untertitel ist, das Erlebnis von Individualität, also um das Ich, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist ja auch der Ansatzpunkt der Phänomenologie. Und letztendlich kann die Phänomenologie jegliches Erlebnis beschreiben. Eine Kunsterfahrung, eine religiöse Erfahrung. Ich selbst habe mich auch ausführlich mit Luxuserfahrungen befasst. Das sind alles spezielle Erfahrungen. Aber zweifelsohne das größte Thema der Phänomenologie ist die Frage, wie es ist, ein Mensch in der Welt zu sein. Also das Schicksal, was wir teilen. Und wir wollen an dem Erlebnis, an dem Dasein, Strukturen bestimmen, die für das Dasein in der Welt notwendig ist. Und das habe ich jetzt in drei Schritten versucht und bin erstmal davon ausgegangen, dass für mein in der Welt sein die Fähigkeit zur Wahrnehmung entscheidend ist. Aber in diesem Buch, das Mich der Wahrnehmung, thematisiere ich die Wahrnehmung eben nicht als ein Produkt von unbewussten Kräften, wie man das sehr, sehr häufig hat. Was weiß ich, es gibt Sinneseindrücke und die werden dann verarbeitet und dann entsteht die Wahrnehmung, dass ich sie jetzt hier auf dem Bildschirm sehe. Oder andere eher Entstehungstheorien der Wahrnehmung. Ja, ganz phänomenologisch gehe ich davon aus, dass ich nicht weiß, warum ich wahrnehmen kann. Es ist aber so, dass ich wahrnehme und beschreibe, wie es für mich, daher der Titel, das Mich der Wahrnehmung, wie es für mich ist, ein Wahrnehmender zu sein. Und diese entscheidende Struktur der Wahrnehmung ist, dass wenn ich wahrnehme, ich immer dabei bin. Ich bin involviert, ich partizipiere an der Welt. Ich werde zu einem Teil der Welt. Wenn ich sie sehe, jetzt medial vermittelt, aber wenn wir uns real treffen würden, muss ich dabei sein. Ich muss leiblich, körperlich dabei sein. Und man kann doch einiges ausbuchstabieren, was für Konsequenzen ich erleben muss, wenn Sie etwas pathetischer sprechen, was ist das Schicksal eines Wahrnehmenden ist. Was erfolgt daraus? Ja, wenn ich eben wahrnehme, bin ich in der Zeit und bin ich im Raum. Ich würde also nicht sagen, ich nehme wahr, dass ich älter werde, sondern ich würde sagen, weil ich wahrnehme, werde ich älter. Also das ist die Wahrnehmung ermöglicht ist. Und der Gedanke, dass also für das in der Welt sein, für das Dasein, die Wahrnehmung unser wichtigstes Bewusstseinsvermögen ist, ist der Grund, warum ich damit angefangen habe. Und nun würde man allerdings wahrscheinlich eine sehr krude Sicht auf Tiere vertreten, wenn wir der Meinung wären, dass Tiere nicht wahrnehmen können, zumindest einige. Also meine Katze, die auch vielleicht gleich einmal hier im Hintergrund herläuft, ja, da würde ich schon sagen, dass die wahrnehmen kann. Natürlich können Hunde wahrnehmen, Pferde wahrnehmen. Insofern gehört das, was ich versuche, in diesem den Folgen des Zustandes ein Wahrnehmender zu sein, auch für Tiere. Und deshalb habe ich mich in einem zweiten Projekt damit beschäftigt, wie es ist, ein Subjekt zu sein. Ja, also wie ich für mich ein Subjekt bin. Und das ist dieses Buch Ich für mich. Denn ja, ich habe ja ein Bewusstsein davon, dass ich bin. Also dass ich in der Welt bin. Sie haben ja auch ein Bewusstsein davon, dass Sie in der Welt sind. Und jetzt würden wir beide für uns in Anspruch nehmen, dass wir Subjekte sind. Und deshalb ist es ja nicht abwegig zu überlegen, zu beschreiben, welche notwendigen und allgemeinen Strukturen in dem Erlebnis für ein Subjekt vorhanden sind, das eben Selbstbewusstsein hat. Und deshalb habe ich in diesem zweiten Buch beschrieben, wie es ist, Selbstbewusstsein zu haben. Und das sind dann Strukturen, wo es zumindest, sage ich mal, zweifelhaft ist, ob wir die noch uneingeschränkt allen Tieren zusprechen möchten. Also ob eine Katze mit Selbstbewusstsein der eigenen Verantwortlichkeit und Subjektivität ausgestattet ist, scheint mir dann ganz anders als bei der Wahrnehmung schon zweifelhaft zu sein. Und in diesem Punkt, also wo es darum geht zu beschreiben, wie es ist, ein Mensch zu sein, denn die unter den Wesen, von denen ich erstmal ausgehe, dass sie Selbstbewusstsein haben, waren es bisher immer Menschen. Jetzt können wir Gedankenexperimente machen, ja, der Außerirdische oder die KI oder. Aber bei Menschen sind wir uns ja sicher, dass sie Subjekte sind. Und dann kommt der dritte Schritt, dass ich mich frage, ja, wie erlebe ich jetzt nicht nur ein Subjekt zu sein, also für mein Handeln verantwortlich zu sein, ein Wissen, ein Erlebnis, um mein Dasein in der Welt zu haben, wovon ich ausgehe, dass das für Sie uneingeschränkt genauso gilt. Aber woher kommt das Erlebnis, dass ich ein bestimmtes Subjekt bin? Und das ist eben das, was wir ein Individuum nennen. Und insofern bauen diese drei Bücher aufeinander auf. Und ich sag mal, die Extension, also der Umfang, also das, was dort thematisiert und beschrieben wird, wird immer kleiner. Von allen Lebewesen, die wahrnehmen, zu den Lebewesen, die auch Selbstbewusstsein haben, hin zu dem Lebewesen, was ich bin, nämlich das Individuum mit dem Namen Lambert.
Ach stimmt, das war auch der Arbeitstitel des Buchs, ne, haben Sie am Anfang geschrieben. Also nicht genau, aber
Lambert für mich, ja. Hatte ich also eigentlich das Buch geplant oder diesen Titel zu veröffentlichen. Denn es ist das Thema. Also ich bin der Meinung, dass ich Lambert bin und ich erlebe, dass ich Lambert bin und möchte jetzt an diesem Erlebnis, und es ist ja das einzige Erlebnis von Individualität, was mir zur Verfügung steht, ich weiß nicht, wie es ist, Claudia oder Klaus zu sein, ja, sondern ich weiß, wie es ist, Lambert zu sein und ich möchte an diesem Individualerlebnis an diesem Erlebnis von Individualität beschreiben, was für ein Erlebnis von Individualität wesentlich ist. Mhm. Also auch für Sie, wenn Sie ein Individualitätsbewusstsein haben, wo ich mal von ausgehe.
Das habe ich tatsächlich. Eine Mini-Frage zum Ich-für-mich-Buch, bevor wir weitergehen. Warum, weil Sie haben das so angerissen, haben denn Tiere also nicht dieses Selbstbewusstsein und wie findet man das phänomenologisch raus, weil man ist ja nicht im Tier selbst.
Vollkommen, Sie haben vollkommen recht. Und sollte ich das eben so deutlich gesagt haben, bin ich da übers Ziel hinausgeschossen. Das ist nämlich ganz und gar nicht meine Meinung. Man weiß es nicht. Also ich würde sagen, aber das gilt ja erstmal auch schon für die Wahrnehmung und wenn ich ganz hart bin, auch für Sie. Ja, also woher weiß ich, dass Sie Bewusstsein haben? Der phänomenologische Ansatz hat eine Tendenz zum Solipsistischen, also zu dem radikalen Philosophieren aus der Ich-Person heraus. Mhm. Aber es ist, glaube ich, eine Abnahme der Unterstellungsqualität, also eine Wahrnehmung bei Tieren in Zweifel zu ziehen, was ja zum Beispiel René Descartes getan hat, der sie als Maschinen behandelt hat, scheint mir hochgradig abwegig oder kontraintuitiv zu sein. Aber Sie haben recht, das ist kein radikal phänomenologisches Argument. Und eigentlich geht es dann um die Frage, wie es ist, eine Katze zu sein, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, um mal einen berühmten Titel von Thomas Nagel zu zitieren. Und da bestehen eben hohe Zweifel, ob wir das wirklich wissen können. Mir scheint es immer, wenn es um diese Debatte Tiere, Mensch geht, als erstes schon mal wichtig zu sein, dass wir vielleicht bei den Tieren auch eine Binnendifferenz ziehen. Also zwischen einem Regenwurm und einem Pferd, glaube ich, könnten wir auch, was die kognitiven Fähigkeiten angeht, noch differenzieren. Und ob jetzt Tiere auch ein Bewusstsein haben, ein Subjekt, das heißt eine Verantwortung für die Handlung zu haben, ein Dasein in der Welt, als Dasein der Welt gewahr werden. Ich will es nicht ausschließen, ja, aber Sie haben vollkommen recht, wir wüssten es erst, wenn wir eine Katze oder eine Krähe wären. Wie ich gerade gelernt habe, sind ja Krähen ganz besonders intelligente Tiere.
Mhm. Okay, kommen wir genau mal zum neuen Buch und zu den Assoziation. Sie schreiben das ja am Anfang, dass das Assoziationen haben, oder das ist ja der Clou des Buchs, wichtig ist dafür, dass man ein Individuum ist. Und nicht nur in dem Sinne, dass man sagt, naja, wer ein Individuum ist, hat Assoziationen, sondern eigentlich, dass man diese Assoziationen hat, das ist eigentlich bedeutsam dafür, dass man ein Individuum ist. Wie sind Sie da überhaupt erstmal zu diesem Themenkomplex Assoziationen gekommen?
Ja, das ist eben ein bisschen aus dieser Reihe entstanden, dass von dem wahrnehmenden Lebewesen, was ja ganz größer ist als die Menschheit, zu dem mit Selbstbewusstsein ausgestatteten Lebewesen zu dem Individuum. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wann erleben wir, dass wir ein Individuum sind? Wann bin ich für mich nicht nur ein Subjekt, sondern eben das Individuum, was in meinem Fall den Namen Lambert trägt? Und es geht schon, und insofern ist Ihre Fragestellung eben etwas vielleicht ungenau gewesen, bei mir nicht so sehr darum, dass ich ein Individuum bin oder ob ich ein Individuum bin. Ich glaube, das wäre ja auch etwas, was wir drittpersonal zum Beispiel messen können. Also ich sehe aus, wie Menschen aussehen, ich habe Blutwerte, wie Menschen haben, und über die DNAs könnte man sogar auch mich als Individuum identifizieren. Ich habe eine Geschichte, ich sitze an einem Ort. Also das gilt auch für materielle Dinge. Mein Fahrrad hat auch eine, kann man über die Lackspuren, glaube ich, auch identifizieren. Es geht nicht so sehr um die Identifikation eines Individuums, sondern um das Erlebnis, ein Individuum zu sein. Und das ist ja noch etwas anderes. Und wir haben sogar gerade in der Phänomenologie, wenn wir uns da mal drei Großvertreter anschauen, eine eher, man könnte fast sagen Tradition oder eine Mainstream-Meinung, wenn man so formulieren möchte, dass eben das in der Welt sein häufig ein in der Welt sein ist, wo wir uns nicht als ein besonderes Subjekt erleben. Das haben wir eben ganz besonders bei Martin Heidegger, der ja sehr berühmt dafür geworden ist, dass er sagt, in der Alltäglichkeit ist das bin ich ein Mann mit einem N geschrieben. Ja, also Ich lebe in der Uneigentlichkeit. Es gibt dann so Formulierungen, wir lesen, wie man liest, man empört sich, wie man sich empört, man macht alles, wie es. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die er da beschreibt, die also ich zumindest nur dann geschränkt kenne und teilen kann. Das ist jetzt eben typisch phänomenologisch. Er beschreibt etwas, wo man selbst sich angesprochen fühlt. Also Sie müssen es nachvollziehen können. Es ist ja, ja keineswegs so, dass bei allem, was wir machen, obwohl wir verantwortlich sind, es immer so mit einer bewussten Entscheidung machen. Ja, jetzt ziehe ich dieses Oberhemd an. Ja, ich setze mich auf diesen Stuhl. Das sind alles so Sachen, man setzt sich dahin, wie man sich da hinsetzt in so einem Raum. Mhm. Ja, man macht das. Und in diesen Erlebnissen gibt es kein, wie Heidegger sagen würde, Individualitätsbewusstsein. Und das kann auch ausgesprochen entlastend sein. Das Wort fällt sogar bei ihm. Das ist oft positiv. Man möchte ja auch nicht alles mit Pathos und Eigentlichkeit machen. Umgekehrt gibt es auch bei Sartre so eine Tradition, dass er meint, ja, das Subjekt lebt in der Alltäglichkeit in einer Unaufrichtigkeit. Das heißt, es betrügt sich sozusagen selbst für die Verantwortung. Die typische Situation wäre, wenn Sie sich einen Mythos, eine Geschichte erzählen, warum Sie jetzt gar nicht dafür verantwortlich sind, diesen Podcast zu machen. Ja, das ist ja kein Wunder, wenn Sie solche Erziehung hatten, wie Sie sie hatten, dann kommt das dabei raus. Und man überlegt, ja, man steht nicht dafür ein, dass man ein Subjekt ist, was für das, was es macht, Entscheidungskraft besitzt und Verantwortungskraft besitzt. Und der dritte große Phänomenologe, Maurice Merleau-Ponty, der beschreibt das gleiche Phänomen für die Wahrnehmung und sagt, ja, wenn wir ein wahrnehmendes Subjekt sind, dann gibt es nicht so etwas wie die spezifische Wahrnehmung. Was man heute so häufig hört, so etwas, was ja zum Beispiel ein Male Gaze, einen männlichen Blick, ist aus Sicht von Merleau-Ponty eine abwegige Annahme. Wenn wir Sachen sehen, sehen wir nicht Individuen, die sie sehen, sondern wie er dann ganz in Tradition von Heidegger, ja geradezu Heidegger zitierend sagt, ein Mann sieht, Mann mit einem N, ja, ein Mann sieht mit einem N, das ist also nicht ein Individuum. Und ich glaube nun, dass, also ich würde dem zustimmen, dass aber alle drei Phänomenologen bisher immer den Weg eingeschlagen haben, ja, zu einer Eigentlichkeit kommen wir durch eine Konversion, durch einen Entschluss, durch eine Tat, durch einen Aktionismus. Und da, glaube ich, gibt es ein anderes Phänomen, und das ist dieses Widerfahrnis der Assoziation, was Sie ja anfänglich mit einem Beispiel erklärt haben. Man sieht ein Meerschweinchen und muss an seine Tante Elisabeth denken. Und dieses Phänomen spricht sozusagen in diese Alltäglichkeit hinein. Und ich glaube in der Tat, und vielleicht gucken wir uns ja das nochmal an, wie diese Assoziation genauer aufgebaut ist, dass ein Assoziationserlebnis mit einem Individualerlebnis notwendig verbunden ist. Also es geht jetzt nicht um einen Bericht, ja, bei mir ist das so, sondern ich glaube, wer assoziiert, hat ein Individualbewusstsein. Und gleich, um den Gedanken von eben aufzugreifen, wenn Tiere assoziieren können, was übrigens eine schwere Frage ist, also ich würde nicht in Zweifel ziehen, dass meine Katze wahrnehmen und sehen kann, aber kann sie zum Beispiel eine Maus sehen und hat eine Assoziation an etwas anderes? Das scheint mir eine schwere Frage zu sein. Und wenn sie sie hätte, hätte sie ein Individualbewusstsein. Das möchte ich behaupten.
Ganz kurz, liegt es deswegen, weil, das ist interessant, ich habe das, glaube ich, für mich noch nie bisher, wir sind da in der Philosophiegeschichte in dem Podcast noch nicht, aber nicht ganz zusammengebracht, wie eigentlich die Phänomenologie zum Existenzialismus führt. Aber das haben Sie gerade so ein bisschen beschrieben, oder? Also, dass um dann quasi die Person zu erleben, muss man quasi aus diesem Taumel des Mann eigentlich raus und selber was entscheiden und was tun. Und das ist ja ein ganz großes Thema quasi im Existenzialismus.
100%. Da ist die Brücke und da ist auch die Verbindung. Und das ist auch der Grund, warum doch viele namhafte Phänomenologen auch Existenzialisten waren, insbesondere Heidegger und Sartre.
Was, Sie sagen ja jetzt, es gibt etwas anderes. Später gibt es ja auch diesen Punkt, Assoziation ist, das ist eine Art Weckung. Das wäre ja auch sowas, ne? Aus diesem Taumel des Manns kommt man raus. Was genau ist jetzt eine Assoziation? Denn vor allem beziehen Sie sich ja am Anfang auf John Locke und diskutieren immer, wie er das eigentlich sieht und widersprechen oft, aber ziehen auch einiges trotzdem raus aus seinem Text, habe ich das Gefühl.
Ja, also es ist erstmal bemerkenswert, dass dieser Text von John Locke von 1700 ist, also für philosophiegeschichtliche Zeitvorstellungen relativ spät, bekommt dieses Phänomen einen Namen. Dieses Phänomen, man sieht ein Fahrrad und muss an den Urlaub denken, glaube ich, hatten schon Menschen immer. Aber dass das Phänomen einen Namen bekommt, ist bei Locke. Und wir haben jetzt die schwere Situation, dass ja Assoziation erstmal schlicht und ergreifend ein Fremdwort ist für Verbindung oder Gesellschaft. Und so kann man das auch weiterhin verwenden. Also das ist, warum soll man nicht das Fremdwort verwenden? Der deutsche, was weiß ich, Philosophenverband ist Philosophical Association. Also das kann man so nennen, oder auch Molekülverbände werden gerne Assoziationen genannt. Es bleibt ja ein Fremdwort für Verbindung. Und was jetzt der Locke vorhat und dem ich folge, ist, dass er diesen weiten Begriff auch nochmal, dass er einen weiten Begriff auch nochmal mit einer engen Bedeutung verbinden will. Und dann geht es erstmal schlicht und ergreifend darum, dass Gedankengänge beschrieben werden sollen. Das heißt also, auch phänomenologisch sind wir in einer neuen Situation, die phänomenologiegeschichtlich, ich bin ein bisschen überrascht, gar nicht so oft thematisiert wird. Wir haben hunderte von Studien darüber, wie es ist zu imaginieren, wie es ist wahrzunehmen, wie es ist zu urteilen, wie es ist zu wollen, ja, oder wie es ist Kunst zu erleben. Aber da sind wir ja immer in einem Modus. Ich bin am Imaginieren, ich bin am Wahrnehmen. Und eine Assoziation ist jetzt erstmal ein Gedankengang. Und das Entscheidende an einer Assoziation ist, dass es ein früheres Bewusstsein und ein späteres Bewusstsein gibt. Da gibt es verschiedene Namen für. Man kann dann von den Gliedern der Assoziation sprechen. Man kann, spricht in der Forschung auch häufiger von den Assoziata, also das jeweilige Assoziatum, im Sinne wie Relatum, das dort verbunden ist. Dann wäre eben ein Assoziator, ich sehe die Katze und ich muss an meine Tante denken, dann wäre das an die Tante denken, das zweite Assoziatum. Und jetzt geht es eigentlich darum, in diesem Bewusstseinsstrom, und das ist eben phänomenologiegeschichtlich eher selten oder aus meiner Sicht noch nicht so oft passiert, dass hier eben eine Episode im Bewusstseinsstrom thematisiert wird. Eine Ausdehnung hat, Anfang und Ende. Und jetzt ist aber so, dass wir ja nicht jede Episode, jeden Abschnitt, wo wir einen neuen Gedanken haben, als Assoziation bezeichnen wollen. Jetzt könnten Sie sagen, natürlich mache ich das. Ja, das können Sie auch gerne machen. Aber die Sache ist ja, der Begriff soll so definiert werden, auf dass wir am Ende der Überlegungen einen Begriff haben, mit dem man ein besonderes Phänomen identifizieren kann. Und die Absicht, die ich verfolge, ist, einen Assoziationsbegriff zu verteidigen, mit dem wir das besondere Phänomen, nämlich das Erlebnis der Individualität, identifizieren können. Wenn Sie jetzt Ihren Kopf von links nach rechts drehen, dann haben Sie auch erst eine Wahrnehmung, was weiß ich, Sie sehen die linke Wand mit dem Bild und dann sehen Sie die rechte Wand mit dem Schrank. Da verändert sich was.
Tatsächlich, ja. Mache ich gerade, so ist es.
Ja, guck. Und deshalb geht es jetzt darum, ja, in dieser Reihenfolge eben eine besondere Struktur zu finden. Und der entscheidende Punkt ist, dass das zweite Assoziatum, also ich sehe die Katze und muss an meine Tante denken, das ist an die Tante denken, sich wie von selbst einstellt. Ja, man würde in der Phänomenologie sagen, es hat einen Widerfahrenscharakter. Es widerfährt mir. Sie tun nichts dazu. Ja, und das ist jetzt der Grund. Das ist philosophiegeschichtlich manchmal schwer zu verstehen, denn für John Locke waren die Assoziationen eine Form von Wahnsinn. Madness heißt es im englischen Original. Denn Locke war ein radikaler Empirist und sagte, es gibt nur zwei Formen von Bewusstseinsinhalte. Die mir passiv passieren, also ich sehe jetzt hier den Monitor, und die, über die ich Herr bin, die ich besteuern kann. Meine Erinnerung, ich kann an meine Tante mich erinnern, oder meine Wünsche, meine Imagination, ich stelle mir einen Eisbären jetzt vor. Da bin ich Herr drüber. Und was er meint, was er sozusagen ein pathologisches Phänomen ist, wie eine unerklärbare Ausnahme, die er übrigens erst in der vierten Auflage seines Buches entdeckt hat und dann einführt, wie ein Widerspruch zu seinen Überlegungen vorher ist, Ja, wenn Sie jetzt etwas sehen und Sie müssen sich erinnern, dann sind Sie ja nicht aktiv das Subjekt, was diese Erinnerung jetzt ansteuert und will, sondern die Erinnerung an Ihre Tante stellt sich ein. Man kann hier auch auf dieses Wort, was wir haben, mediopassiv zurückgreifen. Ja, es passiert, dass Sie sich erinnern. Sie werden dazu von selbst zur Erinnerung gebracht. Und das ist eben erstmal ein wesentliches Merkmal, womit wir jetzt schon mal diesen Gedankengang einschränken können. Also Assoziationen sind Gedankengänge mit einem Anfang, einem Ende, einem Assoziatum, was ein zweites Assoziatum weckt. Diese Metapher ist da sehr oft verwendet und man kann sie auch noch genauer analysieren und sie scheint mir auch sehr treffend zu sein.
Was ist das Aktive daran? Ist das nicht, könnte man nicht sagen, das ist einfach passiv? Also ich sehe was und denke dann an was und es passiert automatisch?
Ja, das ist richtig, aber normalerweise würden sagen, Sie sind verantwortlich für Ihre Erinnerungen. Sie können sich jetzt an etwas erinnern. Das Subjekt steuert die Erinnerung. Das ist aber bei der Assoziation nicht der Fall. Deshalb war Locking soweit und sprach davon, dass Assoziation deshalb eine Form von Madness, also ich würde das mit Wahnsinn, oder die meisten Texte übersetzen das mit Wahnsinn, ist. Und dieses Widerfahrenes-Erlebnis macht, finde ich, jetzt die Assoziation so spannend. Es passiert mir etwas in meinem Bewusstsein, wo ich auch keine Verantwortung für habe. Ja, denn der Phänomenologe, da schließt sich das ja jetzt zu unseren Anfangsüberlegungen, beschreibt ja die Phänomene aus seinem eigenen Perspektive. Und da können Sie jetzt wieder eine Verantwortung irgendwie eine unbewusste unterstellen, aber ich erlebe das nicht. Ich bin nicht für meine Assoziationen verantwortlich. Und da meine ich, können wir aber jetzt noch genauer werden. Es kommt in einer Assoziation zu einem ganz besonderen Erlebnis, nämlich dass nicht nur sich ein zweiter Gedanke von selbst einstellt, ja, sondern dass dieser zweite Gedanke eine besondere Relation zu dem ersten Gedanken hat. Assoziationen sind keine Gedankenblitze. Assoziationen sind keine Einfälle. Ja, wir haben ständig Einfälle. Auf einmal müssen Sie, ohne dass Sie es wollten, an irgendwas denken. Ja, Sie denken jetzt, was weiß ich, wupp, auf irgendetwas. Und es ist nämlich bei Assoziationen so, dass der Assoziierende im Moment der Assoziation erlebt, dass der erste Gedanke der Grund für den zweiten Gedanken ist. Und das ist unglaublich. Husserl war übrigens völlig aus dem Häuschen. Denn normalerweise ist in der Phänomenologie die Ansicht sehr verbreitet, die auf David Hume zurückgeht, dass wir Kausalität nicht wahrnehmen können. Ja, schon bei Hume gibt es dieses große Beispiel, eine Billardkugel läuft vor die andere, dann läuft die zweite weiter, aber man sieht nicht die Kraft. Man sieht nur das Post-hoc, sagt er, das Hintereinander, aber nicht das Prop-hoc. Und Husserl, der eigentlich in dieser Hinsicht immer Humes Meinung gefolgt ist, ist ja ähnlich überrascht wie schon John Locke, mehr als 300 Jahre danach eben. Und dass wir jetzt in Assoziationen erleben, ich muss an meine Tante Elisabeth denken, weil ich gerade die Katze gesehen habe. Ja, also wenn ich jemanden, der eine Assoziation habe, frage, sagt er nicht, ach, ich weiß jetzt auch nicht, es ist nicht ein Einfall, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich daran denken muss, sondern in der Assoziation erlebe ich, dass ich etwas erlebe, weil ich etwas erlebt habe. Ja, das ist ja schon mal ein großartiges Phänomen. Und das ist jetzt auch, wie Sie merken, eine Beschreibung, wo ich den Anspruch habe, dass das jetzt nicht nur für mich, für Lambert so ist, sondern dass das Phänomen, eine Logik in dem Phänomen ist. Ich erlebe etwas, als ich etwas erlebe, weil ich etwas erlebt habe. Das ist eine Assoziation. Und jetzt kann man noch genauer werden, zumindest versuche ich das und berufe mich da auf Locke und Edmund Husserl, das sind ja meine großen Gewährsmänner bei diesen Themen, obwohl man eben sagen muss, die Phänomenologie der Assoziation ist jetzt noch nicht ein so groß bearbeitetes Thema. Also wenn ich mir angucke, wie viel schon über Phänomenologie der Leiblichkeit oder ähnlichen Themen geschrieben worden ist, ist es ja eher ein marginales Thema. Aber es gibt zwei verschiedene Dinge, warum ich das Erlebnis habe, dass mich etwas veranlasst, gegen meinen Willen, ohne Zutun an etwas denken zu müssen. Nehmen wir mal ein Beispiel, was weiß ich, ein Gemälde von Picasso, sehen Sie, und Sie müssen spontan an ein Gemälde von Braque denken. Das sind zwei kubistische Maler. Ja, oder in meinem Beispiel, im Buch nehme ich das Beispiel, Sie sehen eine Collage von Kurt Schwitters Und Sie müssen spontan an eine Collage von Hannah Höch denken, eine Collagenkünstlerin, die zeitgleich arbeitete. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum müssen Sie denn daran denken? Dann kann ich Ihnen diese Relation erklären, weil zum Beispiel die Collagen von Schwitters und Hannah Höch sehen teilweise sehr ähnlich aus. Ja, also das ist in der Sache. Und wenn Sie eben jetzt an einen Picasso sehen und müssen an meinen Braque denken, dann sehen die sehr ähnlich aus. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Fahrrad sehen und denken jetzt an ein sehr ähnliches Fahrrad, dann können Sie mir das erklären über die Ähnlichkeit in der Sache. Und das ist ein Erinnern an, was, und Locke, sie ist da genauer als Husserl, unglaublich, dass er das nicht zu den Assoziationen zählt. Denn Assoziationen sind dann gegeben, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schwitters-Collage sehe und ich muss an ein Abendessen bei einer Freundin denken. Dann, wenn Sie mich dann fragen, warum denkst du jetzt an dieses Abendessen, kann ich das nur über Biografie erklären. Ich muss Ihnen sagen, ja, früher, als die hatte, was weiß ich, eine Schwitters-Collage, ein Poster in ihrem Zimmer. Das heißt, wir haben in Assoziation ein Erlebnis, ich muss an etwas denken, weil es in meinem individuellen, subjektiven Leben, in meiner Biografie einen Zusammenhang gab. Assoziationen, Ihr Beispiel, wie war das eben, Sie sehen ein Fahrrad und Sie müssen an Ihren Urlaub denken. Wenn ich jetzt frage, wie kommt da die Verbindung zustande, dann sagen Sie, ja, im Urlaub gab es diese Fahrräder. Auch ganz abwegige Dinge. Sie sehen einen Computer und müssen jetzt an einen Kreuzschlitzschraubenzieher denken. Das kann es sein. Natürlich, es kann sein, weil Sie gestern einen Computer und da lag genau so ein Schraubenzieher drauf. Ja, alles kann mit allem assoziiert werden, weil es im Leben immer denkbar ist, dass dieses Ereignis in Ihrem Leben mit dem anderen Ereignis zusammenhängt. Aber wenn es jetzt dazu kommt, Sie sehen eine Katze und müssen an Ihre Tante Elisabeth denken, dann erleben Sie eben, dass Sie in diesem Moment diese Assoziation haben können, weil Sie so sind, wie Sie sind. Ich kann sie haben, weil ich der bin, der ich bin, mit dieser Biografie. Und dieses Erlebnis wird in der Assoziation mir präsent. Das heißt, Assoziationen sind ein Individualitätserlebnis, eine regelrechte Individualitätszumutung. Das Schöne an dem Wort Zumutung ist, es heißt ja Widerfahrnis, also es wird mir aufgedrungen, aber es heißt auch, es ist eine Zumutung, das Substantivierung von Zumute sein. Ihnen muss so Zumute sein. Und ich glaube nun, dass das nur in der Assoziation der Fall ist. Das ist natürlich erstmal eine steilere These, aber mir ist kein anderes Erlebnis der Fall. Nur in Assoziationen passiert es mir, dass ich präreflexiv, das heißt ohne, dass ich darüber nachdenke, ohne, dass ich etwas thematisiere, ohne, dass ich etwas vergleiche, das Erlebnis habe, dass ich für mich Lambert bin.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Und wenn ich Hunger habe zum Beispiel, habe ich das nicht das Gefühl, dass ich eine Person bin. Dann habe ich eine Subjektivitätserfindung, aber keine Individualitätserfindung.
So würde ich das beschreiben, vollkommen richtig, ja.
Und wieso ist das Präreflexive wichtig? Einfach nur, das ist quasi die Beobachtung, die Sie machen, dass Sie sagen, es gibt eigentlich nur diesen einen präreflexiven Fall, der einfällt.
Ja, präreflexiv ist in diesen Kontexten ein sehr viel thematisiertes Phänomen und ein sehr viel verwendeter Begriff. Und Der ist eigentlich ein Begriff, den wir in der Selbstbewusstseinsphilosophie verwenden. Der geht auf Sartre zurück. Und es geht um das Phänomen, woher habe ich das Bewusstsein, dass ich bin? Und man ist der Meinung, dass klassische Theorien, ich sage das etwas vorsichtig, weil ich finde, diese Unterstellung ist manchmal nicht ganz berechtigt, aber zum Beispiel Descartes wird der Meinung unterstellt, dass Selbstbewusstsein ein Reflexionsakt ist. So wie Sie jetzt Ihr Mikrofon vor sich sehen, können Sie auch über sich selbst nachdenken. Ja. Und Sartre würde sagen, ja, das geht, wer will das in Zweifel ziehen? Natürlich kann ich über mich selbst nachdenken. Aber dann kommt das zu Selbsterkenntnissen. Aber das Bewusstsein, dass ich überhaupt in der Welt bin, ist nicht ein Produkt einer Reflexion über mich. Sie haben immer das Bewusstsein, dass Sie das Subjekt Ihrer Bewusstseinsinhalte sind. Heidegger bringt das so schön auf die Formulierung, jedes Bewusstsein ist Selbstbewusstsein. Jedes objektive Bewusstsein wird von Selbstbewusstsein begleitet, so nennt es Sartre. Das heißt, das Fremdwort, was man da gerne verwendet, ist, dass das Selbstbewusstsein eben präreflexiv, also vor einer Thematisierung ist, und ubiquitär, das heißt immer begleitend ist. Es gibt nicht, also wenn Sie jetzt Schmerzen haben, müssen Sie nicht erst reflektieren, ob Sie es sind, der die Schmerzen hat. Ja. Wenn Sie jetzt einen Gedanken denken, müssen Sie nicht erst darüber nachdenken, ach, bin ich das eigentlich oder hat gerade meine Freundin diesen Gedanken? Sie sind immer vor der Reflexion schon dem Bewusstsein als das Subjekt dieses Bewusstseins bewusstseiend immanent. Und diese Form von Präreflexivität, die scheint mir eben gerade bei dem Individualbewusstsein, also dass ich ein Bewusstsein habe, nicht nur ein Subjekt zu sein, so wie Sie ein Subjekt sind, sondern im Unterschied zu Ihnen das Bewusstsein habe, Lambert zu sein und Sie ja auch ein Individualbewusstsein. Dieses scheint mir nicht ubiquitär, um dieses Fremdwort nochmal zu nehmen, das heißt permanent immer gegeben zu sein, sondern nur in Momenten gegeben zu sein. Ich schließe mich also diesen Beschreibungen von Sartre, Heidegger und auch Merleau-Ponty an, glaube aber nicht, dass wir aus diesem Zustand der Uneigentlichkeit, der alltäglichen Mannseins mit einem N geschrieben, ja, herauskommen durch eine Konversion, durch einen Aktivismus, durch einen Tat. Ja, ich kaufe mir jetzt noch was Individuelleres. Sondern wir kommen dadurch raus, durch die Erfahrung von Assoziationen. Denn in Assoziation passiert es präreflexiv, das heißt vor einer Thematisierung. Sie können ja nichts dafür, dass Sie Assoziationen haben. Sie wissen übrigens auch nicht, wann die nächste kommt. Sie wissen, ja, es ist völlig unvorhersehbar.
Aber ist das Individuelle nicht die Erinnerung selbst, also dass ich mich daran erinnere, irgendwo schon mal gewesen zu sein, das scheint mir doch jetzt die Erfahrung des Individuums zu sein und nicht, dass die Erinnerung getriggert wird durch etwas anderes. Also warum ist gerade die Assoziation wichtig und nicht das Erinnerung haben zum Beispiel?
Weil das Erinnerung haben ist etwas, was Sie ja steuern können, überlegen können. Sie können ja jetzt zum Beispiel überlegen, was habe ich gestern gegessen, was habe ich im letzten Urlaub gemacht und wie war es vor 10 Jahren dort und da. Und das ist richtig, das ist das Individuelle. Aber das Besondere an den Assoziationen ist eben, dass sich dieser individuelle Rückgriff auf Ihre individuelle Biografie ohne Zutun, als widerfahren ist, schlagartig einstellt. Und deshalb, ja, dieser Zumutungscharakter. Sie kommen nicht umhin, in Assoziationen Ihre Individualität, eben die Erinnerungen, die nur Sie haben können, erleben zu müssen. Deshalb haben eben Assoziationen so einen Zumutungscharakter. Ich würde sagen, ja, wir hatten da eben schon mal drüber gesprochen, anstatt Phänomene, Bewusstseinsphänomene so zu beschreiben, dass man fragt, was sind die Bedingungen der Möglichkeit, dann würde man hier vielleicht von Unbewusstsein und weiß Gott was alles sprechen, was für Folgen gehen mit einem Phänomen einher? Welche Erlebnisse sind da verbunden? Und die These, die ich ganz gerne verteidigen würde, ist, mit Assoziationen ist die Folge verbunden, dass ich mir für einen Moment meiner Individualität gewahr werde.
Aber was ist da, warum ist das für mich wichtig? Also sagen wir, ich gehe auf die Straße und jemand schmeißt mir einen Donut ins Gesicht oder sowas. Und ich werde aus dem Taumel, aus diesem alltäglichen Taumel, ich gehe irgendwo hin, der Weg ist abgespeichert, ich laufe da einfach lang, werde ich so gerissen und bin auf einmal in dieser Aktivität drin. Ich werde zum Beispiel sauer oder sowas und merke, mir wurde eine Verletzung angetan oder ich will mich rächen oder sowas. Das ist ja auch ein, Sie würden jetzt wahrscheinlich sagen, keine Individualitätserfahrung, sondern eine Subjekterfahrung ist das dann. Warum ist der Unterschied wichtig für mich?
Ja, das liegt, erstmal finde ich eine spannende Frage. Mir ist in der Philosophiegeschichte aufgefallen, dass die Individualität bei den meisten Subjekttheoretikern ins Empirische verlegt wird. Also wenn wir uns zum Beispiel mal so klassische Theorien anschauen, wie der Kartesianismus, da gibt es eine res cogitans, also eine denkende Substanz, und da gibt es eine ausgedehnte Substanz. Und jetzt, wenn man jetzt jemanden fragen würde, warum sind Sie ein Individuum, dann würde es heißen, ja, weil Sie in biologischer Hinsicht einen individuellen Körper haben. Mhm. Auch bei Kant gibt es ein transzendentales Subjekt, er nennt es auch gerne das reine Subjekt, und ein empirisches Subjekt. Und so haben wir eine lange, ja, bei Fichte das absolute Subjekt und das bestimmte Subjekt. Und die Bestimmungen, die Individualität, also wenn wir beiden jetzt hier sitzen, die Individualität wird in diesen Bewusstseinstheorien in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber doch in der Regel über die Biologie, über empirische Unterschiede gezogen. Auch schon der materielle Unterschied, dass Sie jetzt woanders sitzen, als ich jetzt sitze. Und ich glaube, dass der Mensch ein Wesen ist, das nicht nur biologisch sich als Individuum bestimmt. Insofern setze ich mit dieser Phänomenologie einen typisch phänomenologischen Gedanken vor, eben den Menschen nicht biologisch determiniert zu denken, sondern durch sein Bewusstsein zu denken. Und es gibt auch nicht nur biologische Gründe, warum wir ein Individuum sind. Die gibt es sicherlich auch, ja. Aber es gibt auch ein individuelles Bewusstsein. Es gibt das Erlebnis der Individualität. Und dieses scheint mir eben an Assoziation gebunden zu sein. Mhm. Ja. Also ein Versuch, warum ich für mich ein Individuum bin, versuche ich ja zu beantworten, ohne auf irgendeine materielle, empirische Tatsache wie meine Körpergröße und Ähnlichem einzugehen. Mhm. Und das heißt, auch im Selbstbewusstsein gibt es eine Individualität. Aber nur temporär in Assoziation. Großartig finde ich das.
Ja, ich finde das auch, find das auch ganz beeindruckend. Ich frage mich nur, Sie haben so ein Beispiel da drin, das haben Sie eigentlich vorhin auch schon gesagt bei den verschiedenen Malern, dass jetzt, ich höre die Rolling Stones und ich denke an Mick Jagger. Das ist keine Individualitätserfahrung. Das ist ja aber für mich im Kopf verknüpft. Also ich verstehe jetzt, ich verstehe die Denke. Man will jetzt nicht, sie wollen wirklich im Erleben, ne? Da soll das verargumentiert werden. Also was erlebe ich selber und wofür muss ich nicht eine extra Konstruktion machen? Denn was ich immer beim Lesen so dachte, ist, interessant ist so zu sehen, man würde natürlich eigentlich sagen, okay, es gibt das Unterbewusstsein, das ist assoziiert irgendwas. Also ein Beispiel wäre jetzt, was man ja ganz doll kennt, ist ja, dass man etwas träumt und man wacht auf und man kann sich dann oft so ein bisschen gefühlt herleiten, was man warum geträumt hat. Also man hat irgendwie irgendwas gesehen vorher und ein Poster von einem Strand und dann träumt man, dass man am Strand ist und dann wacht man auf und denkt sich so, ah, das war ja wahrscheinlich deswegen. Aber ganz oft hat man das ja nicht. Also man hat, wenn wir das Assoziation nennen würden, hat man nur das eine Assoziatum, also das zweite im Traum und versucht dann das erste zu finden eigentlich. Und deswegen mit diesen Konstruktionen, Unterbewusstsein und so weiter und so fort, hätte man ja so das Gefühl, okay, das macht der Geist wahrscheinlich die ganze Zeit zu assoziieren. Und nur manchmal bin ich selber dabei und verstehe, dass das gerade passiert, aber bei anderen Sachen nicht. Also wenn Sie zum Beispiel die Unterscheidung treffen, auch im Buch, ich habe einen Einfall und ich habe eine Assoziation. Das sind unterschiedliche Sachen, aber man hat ja das Gefühl, das wird ja wahrscheinlich auf einer ähnlichen Sache beruhen im Gehirn oder sowas. Aber darum geht es nicht, ne? Also es geht nicht darum, das mit einer Hilfskonstruktion zu machen, sondern es geht darum zu sagen, bei welchen dieser Prozesse bin ich selber dabei, der ist mir bewusst und hier kann ich sehen. Und da würden Sie sagen, genau, nur in dieser Assoziation, bei der ich selber merke, dass es eine Assoziation ist, da nehme ich mich als Individuum wahr.
Ja, vollkommen richtig. Und ich würde eben diese Erklärungen, die Sie so nebenbei einfließen lassen, das mit Unterbewusstsein oder Unbewusstsein, Unterbewusstsein klingt ja wie so eine Etagenwohnung, oder Gehirn, ja, nicht das Gehirn denkt, ja, ich denke. Und aber übrigens, nur weil ich denke, gibt es ein Gehirn. Und nicht, weil es ein Gehirn gibt, gibt es meine Gedanken. Also da ist schon eben ein Ansatz, dass ich von dem Bewusstsein ausgehe und es auf nichts zurückführen möchte, sondern in seiner intrinsischen Qualität beschreiben möchte. Das schließt nicht aus, dass wir Phänomene haben, die vielleicht kategorial nicht so ganz eindeutig sind. Dieses Beispiel mit dem Lied von den Rolling Stones, und ich muss an Mick Jagger denken, hatte ich dort gegeben, um zu zeigen, ja, was für ein Unterschied da ganz graduell sein kann. Wenn Sie jetzt an Mick Jagger denken, wie Sie ihn im letzten Konzert gesehen haben, dann ist es ja schon eine biografische Episode. Sie denken dann konkret an Ihren Konzertbesuch. Wenn Sie nur an die Person denken müssen, muss das keine Assoziation sein, das kann man erklären. Es ist halt immer der Sänger dieser Gruppe und dafür brauche ich nicht auf meine Biografie zurückzugreifen. Und das Beispiel geht ja in dem Buch weiter, dass ich sage, wenn Sie aber jetzt zum Beispiel ein Lied von den Rolling Stones hören und müssen an einen Straßenmusiker denken, den Sie gestern in der Fußgängerzone gesehen haben, dann ist es eine klassische Assoziation, weil dieses Erlebnis, ich höre dieses Lied und Sie spüren, dass ich, weil ich das Lied hören muss, das ist ja diese grundlegende Kausationserfahrung, wie Husserl sie nennt, weil ich das Lied höre, erleben Sie, dass Sie jetzt an den Musiker in der Fußgängerzone denken müssen. Und das können sie aber nur, weil sie das Leben geführt haben, was sie geführt haben.
Warum ist aber das ein Ausdruck für Individualität, dass die eine Sache mich an die andere, also sagen wir, ich rieche die Rosen und erinnere mich an meinen Urlaub in Frankreich. Dann sagen sie, da habe ich jetzt meine Individualität mit, also das zeigt die quasi in diesem Erfahrungsakt. Aber dass ich die Rosen rieche, also warum macht diese Doppelung, das eine erinnert mich an das andere, warum macht das die Individualität aus? Weil es quasi eine Erinnerung herstellt, eine direkte Erinnerung, die ich nicht aktiv quasi versucht habe herzustellen oder dass ich jetzt aktiv selbst reflektiert mir denken muss, ich existiere hier gerade, sondern weil es unmittelbar quasi passiert. Okay, ja.
Mhm. Und es hat einen Widerfahrenscharakter.
Ja, ja.
Ja, ich greife gerne auf dieses Wort Zumutung zurück. Wir hatten das eben schon mal so kurz angesprochen, weil ich finde, dass es für phänomenologische Zwecke sehr gut geeignet ist. Das ist ja ein eigenwilliges Phänomen, dass in philosophischen Kontexten manchmal Worte so gut sind, weil sie mehrere Bedeutungen gleichzeitig haben. Und bei Zumutung ist das eben so. Und Assoziationen sind Individualitätszumutungen, weil sie wie eine Zumutung, jetzt, was weiß ich, irgendeiner macht nebenan bei Ihnen laute Musik an, dann gehen Sie da rüber und sagen, das ist eine Zumutung, dass Sie hier so laut Musik hören. Und es ist aber diese Substantivierung von zumute sein. Und zumute sein ist ein bisschen vielleicht aus der Mode gekommener, altertümlicher Begriff. Aber wir haben ja eben schon mal diesen Aufsatz, wie es ist, eine Fledermaus von Thomas Nagel angesprochen. Wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Mhm. Und ich würde sagen, dieser Aufsatz hätte eine ganz andere Wirkungsgeschichte genommen, wenn man ihn in einer phänomenologischen Terminologie übersetzt hätte, nämlich mit der Formulierung, wie ist einer Fledermaus zumute? Dann hätte man gesehen, dass dieser Aufsatz von dem Phänomen handelt, was die Phänomenologie in den Mittelpunkt rückt. Ja, und da, es geht ja immer darum, wie ist mir zumute als ein Wahrnehmender, als ein Selbstbewussthabender, als ein Assoziierender. Das waren diese drei Themen, die ich versucht habe, hintereinander zu skizzieren. Aber das kann man natürlich auch auf andere Phänomene. Wie ist Ihnen zumute, wenn Sie ein Objekt besitzen, was Sie als Luxus erleben? Ja, auch da kann man versuchen zu beschreiben. Oder wie ist Ihnen zumute, wenn Sie ein Bild sehen? Was für eine unterschiedliche Erfahrung zeichnet die Bildwahrnehmung von der Objektwahrnehmung aus? Ja.
Was folgt denn aus dieser Beobachtung jetzt für Sie? Wird es ein weiteres Buch geben, wo Sie noch in einen noch kleineren Teil des Erlebens, wenn das überhaupt geht, scheint mir nicht unbedingt zu gehen, gehen wollen? Was ist jetzt Ihre quasi neben dieser, dass genau passiert in der Assoziation, dass wir diese Individualität erfahren, Ihre größte Erkenntnis hier aus dieser Arbeit?
Ja, also sagen wir mal so, ich kann nicht verhehlen, dass ich eine gewisse Freude habe, diesen doch recht wenig beachteten Gedankengang in der Philosophie, diese Bedeutung zuzusprechen. Also mir sind jetzt keine großen Monographien von den Klassikern zu Assoziationen bekannt. Und wenn ich mich da auf Locke berufe, dann sind das ja mal gerade schlappe 6 Seiten oder vielleicht auch nur 4 Seiten, je nach Ausgabe. Mhm. Das ist ja jetzt nicht, dass man sagen kann, meine Herren, da gibt es... Ja. Der Assoziationsbegriff ist sehr in der Psychologie verbreitet, aber da wird er meistens sehr vage für irgendeine Verbindung im Denkvorgang verwendet. Ja, also da ist jedes Mal, wenn es eine Synthese, eine Verbindung gibt von einer Assoziation, das kann man machen, das Wort Assoziation bleibt ein Fremdwort, womit man jede Form der Verbindung ansprechen kann. Aber mir kommt es ja darauf an, eine bestimmte Episode, ein bestimmtes Erlebnis zu identifizieren und das aufgrund dieser Qualität dann in einem engen Sinne Assoziation zu nennen. Und das ist erstmal etwas, wo ich nicht verhehlen kann, dass ich eine gewisse Freude habe, die Bedeutung dieser Form der Assoziation für die Individualität und damit letztlich für das in der Welt sein, was es heißt, ein Mensch zu sein, versuchen, durch Beschreibungen herauszuarbeiten. Jetzt ist es so, dass, was Sie ansprechen, durchaus ein, ja, sag ich mal, Vorwurf ist, den man öfters gegen Phänomenologen formuliert, dass man sagt, ja, das ist alles gut und schön, die beschreiben, aber bringt das was? Keine Prognostik? Können wir da was mit ableiten? Muss ich mein Leben ändern? Kann ich?
Das ist gar nicht das Ziel, ja, der Phänomenologie, merke ich, ja.
Das ist richtig, aber... Insofern würde ich erstmal sagen, nee, das ist gar nicht das Ziel. Aber ich glaube schon, dass an dieser Stelle, ja, Herr Eichler, es doch irgendwo so ist, dass vielleicht doch ein bisschen was damit einhergeht. Denn diese Beschreibungen, die ich gebe, stehen ja in einem gewissen Widerspruch zu diesem Aktivismus, den wir in dem Existenzialismus eben gesehen haben. Diesen Entschluss, entschließe dich zu entschließen, ja, und wende dich gegen die Uneigentlichkeit und der Unaufrichtigkeit. Und wenn man sich zum Beispiel mal so Beschreibungen anschaut, unserer Gesellschaft, wie sie zum Beispiel Andreas Reckwitz gibt, mit einer Gesellschaft der Singularitäten, mhm, da wird ja sehr häufig von Soziologen so ein besonderes Bemühen um Individualität und Einzigartigkeit und so in den Vordergrund gerückt. Vor dem Hintergrund scheinen mir meine Überlegungen eher ein Plädoyer für Gelassenheit zu sein. Denn das Individualitätserlebnis, das haben wir nicht in der Hand. Das stellt sich ein in Momenten der Assoziation. Da können Sie noch so viel machen, Sie brauchen auch gar nichts zu machen. Es kommt und geht.
Also das nehme ich, glaube ich, auf jeden Fall auch mit, dass wir, und vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch, dass bei der nächsten Assoziation, die sich auf einmal einstellt, wir an unsere Individualität erinnert sind. Vielen Dank, Herr Wiesing, für diese Erklärung zu Ihrem Buch und auch, dass Sie uns so ein bisschen teilhaben lassen, wie man phänomenologisch so ein Problem durchdenkt.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch.
Mir auch. Und wir alle hören uns ja in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.